Herzlich willkommen beim ziemlich besten Inbound-Marketing-Podcast No Leads, No Fun. Unternehmen, die überproportional wachsen wollen, sind hungrig auf gute Leads. Diesen Hunger stillt No Leads, No Fun mit den weltweit besten Inbound-Methoden und Insights. Wir von Takeoff haben Inbound nicht erfunden, aber 2012 nach Österreich gebracht. Jetzt ist es aber Zeit, Inbound neu zu denken. Takeoff lernt gerade They Ask You Answer Inbound von Marcus Sheridan. Was das ist und wie du mit They Ask You Answer so viele Leads generieren kannst, dass der Vertrieb stöhnt, erfährst du in diesem Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von No Leads, No Fun, dem ziemlich besten Inbound-Marketing-Podcast. Mein Name ist Martin Predl, ich bin der Gründer und der Geschäftsführer von Takeoff Inbound-Marketing. Heute zu Gast bei uns ist Mike Gattereder von der Digitalagentur Digitalwerk und wir sprechen über dieses neue CMS mit dem Namen Webflow, das jetzt in aller Munde ist. Mike, bitte stell dich einmal vor, wer du bist, was das Digitalwerk macht und vielleicht gibt es auch einen Fun-Fact, von dem noch nicht viele Menschen wissen.
Ja, hallo Martin, grüß dich. Wirklich eine Ehre, bei euch dabei sein zu dürfen. Ich verfolge euren Podcast jetzt schon länger und es ist immer eine tolle Gelegenheit beim Laufen oder in der Früh mit der U-Bahn ein bisschen reinzuhören. Ja, mein Digitalwerk gibt es seit 2011, über 12 Jahre.
Genauso lang wie uns es gibt.
Genau, ist ein guter Jahrgang, glaube ich, und trägt Früchte. Genau. Ja, ich bin Gründer oder Mitgründer und CEO von der Agentur. Wir sind eigentlich als reine Webagentur gestartet, Digitalwerk, eine verlängerte Werkbank für Unternehmen, für Webseiten, später dann für Facebook, Social Media, dann für SEO und für Google Advertising, Performance Marketing. Vor 2 Jahren haben wir dann einen großen Shift gemacht. Ich glaube, wir sind jetzt nicht mehr die reinen Website-Programmierer oder Kampagnenersteller, sondern wir sehen das ganzheitlich. Das heißt, wenn ein Kunde zu uns kommt, dann ist es nicht mehr Digital First bei uns, sondern wir schauen uns die Problemstellung an, wir beraten. Und das kann daraus genauso einer Print- oder TV-Kampagne oder Radiospot entstehen. Das heißt, wir kommen von jetzt vom umgekehrten Weg. Vorher haben sich die klassischen Agenturen Digitalagenturen gekauft oder auch die Beratungsagenturen haben sich Digitalagenturen gekauft. Ich glaube, uns ist der Kanal, muss man sagen, nicht wichtig. Wichtig ist, die Zielgruppe zu erreichen, um dann in eurem Fall Leads zu erreichen, beziehungsweise die Zielgruppe dann abzuholen und in den Funnel zu bringen. Das ist unsere Geschichte. Das heißt, jetzt mehr Beratung, eigentlich 50% Konzeptionsstrategieleistung, 50% ist noch immer Entwicklung und Plattformumsetzung.
Ja. Auf eurer Webseite sieht man bekannte Unternehmen. Kannst du ein paar nennen, für die ihr arbeitet?
Ja, gerne. Also ich glaube, wir haben einen bunten Mix, ein buntes Portfolio an Kunden, bunte Industries. Wir sind groß geworden mit Automotive, haben da mit Kia ganz einen starken Kunden. Wir sind aber auch tourismusmäßig gut unterwegs, haben da diverse Kunden gemacht. Jetzt machen wir gerade das Nils am See. Wir haben Bosch Home gemacht, also Bosch den Cookit. Wir haben Volvo, wir machen aber auch Mayr-Melnhof, wir machen auch Semperit, wir haben für Verbund gearbeitet, also bunt gemischt, egal welche Größe, vom KMU bis zum Corporate, da sind wir gut aufgestellt und unsere Leute sind dementsprechend ausgebildet, kommen ebenfalls aus anderen großen Beratungsunternehmen wie Capsch, aber auch aus der Werbung, aber auch aus dem Kommunikations-PR-Bereich im Prinzip, also ich bin da immer, mir sind immer viele Einflüsse wichtig. Wir sind ein bunter Haufen, junger Haufen und ich glaube sehr divers und sehr modern aufgestellt. 36-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich, wir wollen runter weiter. Wir haben keine Anwesenheitspflicht im Office, wir haben kleine Strukturen, also das macht schon Spaß.
Ausgezeichnet. Mike, ich bin auf dich gestoßen, wir kennen uns ja schon lange, nicht? Aber du bist mir jetzt im Besonderen wieder aufgefallen, weil du auf LinkedIn gepostet hast, dass ihr die erste Webflow-zertifizierte Agentur in Österreich sind. Und mich hat das überrascht, weil ich dachte immer, solche größeren Agenturen, führende Agenturen, Digitalagenturen, die verwenden immer nur die teuersten CMS wie Adobe Experience Cloud und diese eher, ich sage es jetzt ein bisschen abfällig, ich glaube, du wirst das sicher nachher auch ausbessern, dieses Baukästensysteme. Das ist eher etwas für so diese Ein-Mann-Unternehmen. Was bedeutet das? Was war der Grund auch für euch als Agentur, sich mit Webflow zu beschäftigen und das Sicherheitsdach auch bei den Kunden einzusetzen?
Ja, also ich glaube, wir sind einer der ersten Zertifizierten. Ich glaube, nicht ganz die erste, aber egal. Also ich glaube, da so wie du sagst, das kommt ja eher aus der Community, eher aus dem EBU-Bereich, aus dem Design-Bereich, wo sich die Leute mit Webflow beschäftigen. Jetzt springen Agenturen rauf. Wenn wir nach USA schauen oder nach UK, im Prinzip entsteht eine ganze Industry, große Agenturen, die jetzt Webflow-Projekte umsetzen. Also es ist wirklich eine große No-Code- oder Low-Code-Entwicklung. Warum wir drauf gestoßen sind, ist, wir haben ja 2020 angefangen, unser Markenkern aufzubauen und wollten dann aber auch in der Aufbauphase eine neue Webseite machen. Wir waren aber nicht happy mit WordPress, Typo oder mit anderen CMS-Systemen, weil sie so sperrig sind und weil du das Development immer das braucht immer lang, wenn wir unsere Visionen umsetzen wollen, ob das Animationen, Interstitials, Übergänge etc. sind, Typografien, pixelgenau umsetzen. Das war immer ein bisschen sperrig mit diesen CMS-Systemen. Webflow ist designbasiert, kommt aus dem Designbereich, die Designer lieben es. Wir stellen auch immer noch Designer ein, die Webflow zertifiziert sind. Und damit baust du Seiten so wie unsere Seite oder auch Kundenseiten, die einfach schnell, performant und auch einfach einen guten Look and Feel bringen, einfach eine gute User Experience, aber auch ein gutes Design rüber bringen auf Kundenseite. Deswegen haben wir das gemacht und wir verkürzen dadurch einfach den Ablauf eines Webprojektes wirklich um 30%, weil Design und Development ist in einer Person oder in einem Team im Prinzip inkludiert. Es ist kein billiges Baukastensystem, wie das Wix oder wie andere das anbieten. Hat alles seine Berechtigung, ich würde das auch nicht verteufeln. Ich glaube, du musst schon Design-Affinität haben, du musst schon gewisse Low-Code-Erfahrung haben. Also es ist nicht so, dass man, wenn du Premium-Seiten baust, dann musst du schon ein bisschen tiefer in die Materie tauchen, einen schnellen One-Pager rausschießen mit vorgefertigten Modulen und Libraries, ist kein Problem im Webflow. Das geht aber auch mit WordPress oder mit anderen Page-Builder. Aber wenn du wirklich was Schönes, was Performantes haben möchtest, dann musst du auch zertifiziert sein, beziehungsweise dich da reinknien richtig.
Das heißt, wenn ich mich jetzt hinsetze und einen Webflow-Account eröffne, ohne irgendwelche Erfahrungen, es ist also nicht so eine Do-it-yourself-Geschichte, sondern wenn ich wirklich hochwertige Sachen machen muss, dann brauche ich einfach die Erfahrung und die Expertise dazu, oder?
Ja, es hängt damit unserer Positionierung ab. Weißt du, also wir möchten jetzt nicht den EPUs Konkurrenz machen. Ich finde das ja großartig, wenn Leute hier für kleinere Firmen oder für ein Mann, ein Frauenunternehmen, die Webseiten bauen, das ist nicht unsere Stärke, sondern im Prinzip gehen wir eben mehr in Richtung Corporates oder größere Firmen, wo die mit schwierigen Systemen arbeiten und daher ist es gut, da Expertinnen dran zu haben. Aber wie gesagt, auch du, Gary Martin oder ich, wir können jederzeit einloggen, unser Paket dort kaufen. Sobald du ein Domain draufschaltest, musst du halt die Jahresgebühr zahlen und du könntest innerhalb von einem Tag wahrscheinlich einen One-Pager mit einem Formular bauen und dann würde die Sache pfeifen im Prinzip.
Du hast vorher gesagt, und das finde ich sehr interessant, dass ihr den Prozess abkürzt. Weil, glaube ich, das ist etwas, was ein großer Painpoint bei allen Website-Projekten ist. Nicht? Die dauern in der Regel 6 Monate und kaum bist du mit dem Projekt fertig, gefällt es da schon nicht mehr, musst wieder von vorne anfangen. Kannst du uns, auch für unsere Zuhörer, glaube ich, wäre das interessant, so ein bisschen aufzeichnen, wie so ein Website-Projekt bei euch jetzt abläuft mit diesem neuen CMS?
Ja, gern. Also es unterscheidet sich ja grundlegend von nicht von den anderen Abläufen. Wir schauen einmal am Anfang, wenn der Lead reinkommt, um in deiner Sprache zu sein, betrifft es Corporate, welche Größe betrifft es? Was ist der Umfang? Webflow hat noch eine Schwäche mit multilingualen Webseiten, das heißt, da kommt erst der Upgrade und dann kann man auch Mehrsprachigkeit super fein abbilden. Wenn wir jetzt sehen, es ist jetzt ein Dienstleister oder das ist jetzt keine multilinguale Seiten, dann gehen wir sofort in Gespräch mit dem Kunden, machen mal ein Chemistry-Meeting, schauen uns einmal an, seine Problemstellungen, seine Herausforderungen, schauen, welche Lösungen wir brauchen. Dann bauen wir darauf einmal Struktur auf. Von der Struktur aus übernehmen wir vom Kunden seine Wünsche für Design, für Corporate, also für Logo, für Visuals, für Bildersprache etc. Daraus gehen unsere Designer, Designerinnen im Prinzip sofort in das Design, arbeiten natürlich, ob das Sketch oder Figma ist, arbeiten jetzt einmal ein Grunddesign aus. Und von dem Grunddesign gehen wir relativ schnell, wahrscheinlich schon sogar bei der ersten Prototyp-Präsentation in Webflow und können schon das macht am meisten Spaß, schon einen ersten Prototyp zeigen, wie sowas ausschaut. Das heißt, wir schieben gar keine Photoshop-Files oder keine Sketch-Files mehr hin und her mit dem Kunden und machen 100.000 Revisionen, sondern wir zeigen wahrscheinlich gleich mal 3 Seitentypen, ob das jetzt eine Landingpage ist, eine Startseite oder irgendeine, also eine Produktseite. Das sind die 3 wichtigsten Seiten meiner Meinung nach. Und davon, wenn das passt, dann entwickeln wir alle anderen Seitentypen, versuchen den Content schon parallel zu organisieren. Kunde schreibt Content oder es wird jemand beauftragt, der Content schreibt. Meistens ist immer der Painpoint, wahrscheinlich bei dir auch, der Content dauert länger als jede Website-Produktion. Aber ich denke, wir könnten ein Website-Projekt, wenn es wirklich rund läuft, von 6 Monaten auf 4 Monate reduzieren. Und das ist gerade für Marketing-Leute, Sales-Leute enorm wichtig, weil du dadurch schnell Time to Market hast. Weißt, du kannst schnell ein Produktportfolio oder deine Infos in den Markt bringen. Und das hat das Problem mit dem Development. Ich muss das Development prüfen, muss schauen, dass das passt etc. Und das ist halt ein enormer Vorteil.
Ich glaube, dass es ein wichtiger Vorteil ist, nicht nur, dass ich schneller am Markt bin. Es ist auch so, bei so einem Website-Projekt meistens ist die Marketingabteilung blockiert für 6 Monate. Es passiert dann nicht viel anderes, als wie alle unterstützen das Website-Projekt. Aus diesem Prozess, was du jetzt geschildert hast, höre ich heraus, es gibt einfach diesen Part, diese meistens 3 Monate Entwicklerzeit, nicht, wo die Entwickler einfach programmieren. Diesen Part gibt es nicht. Das gibt gar keine Entwickler dabei, sondern es wird in Figma erstellt. Und was ist dann mit dem Design in Figma? Was passiert da? Also der herkömmliche Prozess war ja nicht, die Designer erstellen das in Figma. Dann wird es den Developern übergeben, die Developer programmieren die Geschichten. Dann, wie du gesagt hast, 100 Abstimmungsrunden, Bugfixing und bis das Ganze dann online geht. Habe ich das richtig verstanden? Es gibt also diesen Prozessteil der Developer gar nicht mehr.
Nein, wir sagen dazu Visual Development im Prinzip, also der Designer macht. Wenn es aber in der Webflow-Seite Custom Code benötigt, sprich, wenn du eigene Formulare oder wenn HubSpot einbindest auf ein höheres Niveau und nicht nur über einen Tracking Code oder so, dann brauchen wir das. Oder wenn du sagst, du willst eine Laravel-Installation haben, weil du im Hintergrund einen Konfigurator für Solaranbieter hast, dann brauchen wir schon Developer. Ja. Aber sonst ist es eigentlich sehr, sagen wir, sehr autonom. Und der große Vorteil ist, wenn das Ding dann steht, es ist ja dann gehostet bei die Webflow-Server, sind im Prinzip nichts anderes als große Amazon-Geräte. Und das Ding braucht in Zukunft kein Update, was PHP, was SQL betrifft, keine SEO-Updates. Ja, du kennst das eh, also das ist ja ein Drama. Und ich rede noch gar nicht von der Security. Gerade letzte Woche einen Erfolg gehabt, eine Immobilienseite, auf einmal haben wir eine Mailware drin und ich schieße dort 1.000 Euro aus Google rauf und auf einmal zeigt das Ding einen chinesischen Anbieter von irgendwelchen Spielzeug an. Ja, sorry.
Das heißt, qualitativ hochwertiges Hosting. Ich habe kurz auf eure Webseite geschaut und dann auch bei Webflow geschaut. Es gibt auch ein DNS-Network, das heißt, es wird auch auf der ganzen Welt sehr rasch der Inhalt verteilt, ich kann schnell zugreifen. Gibt es da was andere Sachen, die du sagst, das sind die Vorteile?
Ja, also das Hosting und die Security und die Geschwindigkeit, wir haben ein CDN dabei, das heißt, es wird, so wie du sagst, weltweit relativ oder sehr schnell ausgespielt. Von der Performance her sind wir immer im grünen oder fast immer im grünen Bereich. Wobei SEO-technisch wird es ein bisschen meiner Meinung nach überbewertet, die Speed von der Website eher der Content wichtig. Was aber sehr gut ist, es wird gut indiziert. Warum? Weil der Code sehr sauber ist. Weißt du, weil du bei WordPress hast du einen Spaghetti-Code manchmal drin und 100.000 Plugins, die im Prinzip die Seite oder Google dann halt eher abschrecken. Dings ist da sehr sauber. Du kannst da den Code theoretisch exportieren vom Webflow und in eigene HTML-Seiten importieren beziehungsweise eigene Seiten aufbauen. Aber das ist nicht unser Weg, weil im Prinzip brauchst du wieder einen Developer, der dann drüber geht und das macht.
Du hast das ja auch mitgekriegt, schon bei der Einladung in unserem Podcast geht es um die Lead-Generierung. Und für die Lead-Generierung braucht man halt so Dinge wie Formulare, Call-to-Actions, diesen ganzen Workflow für die Lead-Generierung. Wie funktioniert das bei Webflow?
Ja, also im Prinzip hast du mal die eigenen Form-Templates oder Libraries bei Webflow, wo du die Formulare nehmen kannst. Die sind gut, aber ich glaube, da gibt es immer Luft nach oben. Ich bin ein Freund davon, eher auf dann Apps zuzugreifen, beziehungsweise wenn du HubSpot einbindest, dann wirklich Customized-Lösung oder HubSpot-Formulare machen. Oder du könntest auch von HTML rüberschießen, HTTPS-mäßig in dein System, um dann die Pipe zu füllen im Prinzip. Aber die Erstellung dieser Landingpages, das ist der Vorteil, ist irrsinnig schnell. Also ich kann da wahrscheinlich in einer Stunde eine Landingpage erstellen, die pfeift. Und noch ein großer Vorteil ist, ich kann diese Templates projektübergreifend einsetzen. Das heißt, ich habe in meiner Agentur Workspace habe ich alle Templates, die ich jemals produziert habe und kann sie wieder für andere Kunden halt in deren Design verwenden und muss nicht wieder neu programmieren, weil die meisten Programmierer programmieren das Formular zum 100. Mal neu oder die Newsletter-Anmeldung oder was immer.
Mit all dem Testing und das, was dann notwendig ist und Bugfixing, was dann notwendig ist bei der neuen Programmierung. Ich möchte versuchen, das noch einmal einzuordnen. Es gibt diese ganz teuren Website-Systeme, nicht Adobe Experience Cloud und so weiter, wo natürlich die Sachen individuell designt werden. Und ich glaube, das ist auch jetzt bei dem, was ihr macht, ist eben, es wird trotzdem individuell designt. Es ist nicht eine Library von Templates, also Team Forest oder
das. Ja, ja, super. Ja. WordPress Team Forest, ja.
Genau, Team Forest, wo du also 20.000 Templates runterladen kannst. Das war so aus der professionellen Sicht, ist es meistens so eben diese ganz teuren Systeme oder halt ein Template. Aber das, was ihr macht, passt in keine dieser zwei Kategorien hinein, sondern es ist einfach, es wird individuell designt und aus dem Design heraus macht dieses Zauber-CMS oder wie immer wir es nennen wollen, gleich den Code, nicht? Und der Code sitzt dann auf einer eigenen Server von Webflow. Und ich kann einfach sofort den Content hier integrieren und dann funktioniert das Ganze. Ist das so?
Ist korrekt. Du hast genauso einen CMS-Editor, du hast genauso so einen Seitenbaum, wo du die Sachen reinhaust, das kann jeder Kunde ja damit arbeiten, der WordPress oder, keine Ahnung, anders CMS hat. Und noch einmal, ich verteufle jetzt nicht Adobe und wie sie alle heißen, Sidecars dieser Welt, die haben ihre Berechtigung, weil da geht es ja um mehrstufige, soll man sagen, Publisher-Pipelines und Prozesse. Aber es ist halt sperrig. Es ist so wie in eurer Branche, es gibt ja, soll man sagen, Tools, das weißt du selber, die großen Tools dieser Welt, die mit denen gearbeitet, es ist zum Davonlaufen. Also der HubSpot dagegen genauso intuitiv und userfreundlich, weißt du? Wenn du einmal eine andere Marketing-Cloud einbaust, dann denkst du, ist das Selbstbeschäftigung oder wollen wir da wirklich den Kunden was Gutes tun?
Ja, was ich natürlich auch fragen muss, ist, was ist die Negativseite? Was kann Webflow nicht?
Ja, also, wie gesagt, multilingual, Sprachenswitch, das kommt erst im Herbst, jetzt bei der nächsten Webflow-Konferenz.
Das heißt, ganz kurz, wenn ich dich da unterbreche, man könnte aber trotzdem eben Seiten kopieren und in verschiedenen Sprachen erstellen, mit verschiedenen, also es ist kein Language Variation vorhanden, sondern man müsste eben separate Seiten aufbauen, jetzt, aber es wird dann Language Variation geben, ja.
Genau, und das ist wichtig für Corporates, also das ist um und auf. Das ist momentan meiner Meinung nach der größte Painpoint. Natürlich ist es ein zentriertes System auf Servern. Die WordPress kannst du auf jeden so einen Haus- und Hof-Server installieren. Webflow ist halt mit allen Vor- und Nachteilen halt ein Flaschenhals. Ich muss aber sagen, in den letzten 3 Jahren, wo wir damit arbeiten, haben wir nie ein Problem gehabt. Ja, und für EPUs und so weiter ist natürlich die Preisfrage eine andere, aber das ist auch nicht unsere Zielgruppe, weil wenn du jetzt 24 Euro pro Monat und abdrückst, aber dafür keine PHP-Updates machen musst, irgendwelche anderen Plugins, ist das, du sparst da viel Manpower.
Ja. Technisches Service, was mache ich, wenn irgendetwas nicht geht?
Also es sind zwei Sachen. Im Prinzip lösen, also eine Agentur löst das oder du hast dann Service-Account bei Webflow, der relativ gut funktioniert. Also das sind fix die Jungs und die Mädels, die dort sind. Beziehungsweise die Community wächst ständig, weil ich glaube, die schießen über 100.000 Seiten pro Monat raus, weil du gesagt hast, 0,9% Marktanteil momentan, ja, aber die geben echt Gas. Das heißt, die kann viel in den Tutorials oder in den Foren. Die sind super nett, die Leute dort. Also da wird geholfen. Ja.
Ausgezeichnet. Kurzer zu den Kosten. Du hast gesagt 24, aber das ist ja nur die Lizenzkosten, nicht? Da gibt es wahrscheinlich auch noch größere Pakete. Ich glaube, das war so auf der Preisseite, das ist so das meist gekaufte Paket, aber es gibt da. Sind diese 24 Euro ausreichend für eine, ich weiß nicht, mittelgroßes Unternehmen, Webseite? Was sind so die monatlichen Kosten?
Ja, also das sind die monatlichen, sind 23, bin gerade daneben auf der Seite drauf. Ich glaube, das ist most popular, genau, es gibt ja noch Business, kostet 39, das sind die zwei Sachen, die wir verwenden und dann ist noch Enterprise, aber da bist du wirklich dann, wenn du sagst, du hast Millionen Zugriffe oder du hast Millionen Subsites im Prinzip, dann hast du auch anders Servicepaket dort. Ja, ich denke, wir in unserem Bereich kommen damit locker aus. Das ist nur mal das Hosting und dass du dort einen Workspace hast, dann kommen halt die Kosten von uns dazu als Agentur oder Content-Erstellung oder was auch immer du videomäßig einbauen willst etc. Das ist halt alles noch on top. Aber noch einmal, Wir haben sonst immer quartalsweise Updates verrechnet den Kunden für Typo, WordPress oder andere Systeme. Das Update kostet im Quartal mehr als das ganze Jahr die Kisten. Also das ist wirklich ein Vorteil. Ja.
Mike, kannst du sagen, ungefähr so ein Preisrange, wenn ihr eine Webseite erstellt, von bis?
Gerne, also du kannst One-Page haben bei uns ab 10, 15k im Prinzip. Das ist so Landing-Pages, wenn du sagst, du machst eine Marketing-Offensive für ein Produkt. Und dann, wir bewegen uns eher 25 bis 35 Tendenz nach oben, weil wir in den Corporate-Bereich raufwandern und es ist nicht, wir wollen nicht billiger das Ding anbieten, sondern wir wollen ja den Marketingleuten da die Flexibilität und die Zeit bieten, dass sie sich für andere Sachen fokussieren.
Ja, aber damit, ich weiß nicht, ob man das jetzt mitmachen, aber Mike, das ist ja durchaus ein Preis, der üblich ist, oder für kleinere, mittelgroße Unternehmen, 35.000 ist ja durchaus ein guter Marktpreis.
Ja, und vor allem, dass wir denken ja gleich die Umsetzung mit für die Channels und für andere Kanäle, also wir adaptieren das Design dann natürlich auch. Für LinkedIn braucht man einen Refresh und Instagram etc., Newsletter musst du mal angreifen. Also das ist schon, da können wir schon ziemlich gut agieren, ja.
Newsletter, das heißt aber, solche Marketing-Tools sind hier nicht integriert. Das heißt, du müsst dann halt mit Mailchimp oder HubSpot oder...
Ja, also ich bin da ja, wie soll man sagen, Tool emotionslos, außer bitte keine schwierigen großen, also Freund von Mailchimp, Freund von HubSpot oder von anderen Mail-Systemen oder ob man jetzt ein anderes CM noch dazu klopfen, ist überhaupt kein Thema. Also ich glaube eher, wir wollen das Frontend, wir wollen die User Experience optimieren, das ist unser großer Anspruch. Dann seid ihr die Experten, übergeben an euch, wie schaut der Lead-Strategie aus, wie kann das contentmäßig passieren. Für euch ist es wichtig, dass SEO-mäßig die Seiten gut indiziert wird, gut gefunden wird und dass man die ganzen Sections, Pillar-Pages, FAQ-Sektionen etc., dass man das ordentlich gescheit macht.
Gibt es eine gescheite Blog-Funktion dabei?
Ja, ich glaube, schauen wir auf unsere Seiten. Wir haben einen Blog, der jetzt vielleicht noch nicht ganz so eine WordPress-Umfang-Funktionalität hat. Was aber bei Webflow schön ist, wir updaten unsere Seiten quartalsweise mit neuen Funktionen. Ich muss mir vorstellen, es ist wie eine App. Das heißt, sonst war eher so, bei einer Website machst du einen Launch und dann tust du nur noch Security-Updates machen oder Plugins und dann greifst 3 Jahre den Kübel nicht an. Wir bringen alle 3 Monate neue Funktionen, ob das jetzt im Blog ist, ob das in der Blogübersicht, ob das mit Tagging oder mit Kategorisierungen ist, da lassen wir uns ja immer wieder was Neues einfallen. Also wir können da jeden Blog bauen, den du möchtest.
Ausgezeichnet. Das war jetzt ein interessantes Thema, was du gesagt hast, das ist eigentlich der kontinuierliche Relaunch-Prozess. Also die Webseite nicht alle 3 Jahre komplett neu zu machen, sondern die Webseite kontinuierlich zu adaptieren. Wir finden das sehr gut. HubSpot ist da auch vor ein paar Jahren mit so einem Konzept gekommen, Growth-Driven Design, wo man eben nur mal zuerst eine rudimentäre Webseite erstellen und die einfach laufend mit neuen Seiten, neuen Funktionen. Das finde ich einen sehr, sehr interessanten Ansatz. Denn im alten System, also bei dem System alle 3 Monate, ist es eben so, wie ich schon vorher mal gesagt habe, die Webseite ist fertig und sie ist schon wieder alt. Nicht? Also wenn du noch 6 Monaten die Webseite in Betrieb nimmst, ist sie schon wieder alt. Und wenn du sie eben kontinuierlich verbesserst. Und das heißt, das ist bei Webflow, ist das einfacher wie bei anderen Systemen?
Ja, auf jeden Fall, weil der Designer baut, die Funktion, baut angenommen einen Blog. Wir haben jetzt eine neue Übersichtsfunktion, wo die Leute, die Personen auch aus dem Kartensystem rausschauen können. Der Designer zeigt uns kurz und es ist morgen umgesetzt. Und sonst müssen wir den Links briefen, den Developer briefen mit der Animation, mit den Hover-Effekten im Prinzip und was passiert mobile. Und so ist das Ding wirklich innerhalb von einem Tag erledigt. Und ich finde es gut, dass das HubSpot auch so macht, weil frag einen SEO-Experten, wenn du noch 3 Jahre Relaunch machst und dann vielleicht den Seitenbaum änderst und die Struktur, der wird alle beide Hände über den Kopf schlagen.
Bietet ihr das dann auch den Kunden an, so quasi ein Website-Abo, nicht wo ihr kontinuierlich die Webseite verbessert?
Ich glaube, das ist generell die Zukunft im Web-Development und im Agentur-Business. Ich glaube, dieses Webflow-Abo-Modell oder generell Abo-Modell ist ja keine Webflow-Erfindung, wird sich durchsetzen, weil der Kunde möchte einfach Convenience haben und möchte einfach alle 3 Monate neue Ideen sehen. Also ich glaube, das kann wirklich unser Business nach vorne bringen. Ja.
Ich bin auch überzeugt und ich glaube auch für den Kunden ist es ganz gut, weil er gut budgetieren kann. Nicht? Er weiß einfach über das Jahr hinweg, ich habe ein Website-Budget und mit diesem Website-Budget stelle ich sicher, dass eben meine Website am aktuellsten Stand ist, die neuesten Features hast und, du hast das schon mehrmals betont, dass halt ständig auch an der User Experience gearbeitet wird. Ich komme so langsam zu meiner letzten Frage, ist aber jetzt ein ganz super Aspekt am Ende, dieser Abo-Ansatz. Du hast ja schon gesagt, Webflow hat derzeit noch einen geringen Marktanteil von 0,9%. Noch immer ist WordPress einfach unumstößlich Marktführer mit 63% Marktanteil und 38 Millionen Websites. Wie wird sich das entwickeln? Auch in Richtung, wir hören jetzt sehr viel, dass in Zukunft eben Artificial Intelligence da auch eine große Rolle spielen. Du hast das vorher genannt. Wie heißen die? Wix? Wix heißen die, oder?
Ja.
Genau. Mhm, die haben schon irgendwo angekündigt in den USA, dass es bereits ein AI-Tool gibt, das die Webseite erstellt. Wie wird der Markt in 5 Jahren ausschauen? Welche CMS? Gibt es dann überhaupt noch CMSs in 5 Jahren?
Ja, also ich glaube, was passieren wird, ist, dass die Integration zwischen den Designprogrammen Figma, Sketch, wie sie alle, you name it, heißen, und einem Low-Code-Development-Design-Tool, das wird stärker werden. Wir haben ja auch Framer, wir haben Webflow, also es kommen da andere CMS-Applikationen oder Design-Low-Code-Applikationen auf den Markt. Ich glaube, das wird verschmelzen stärker. Ich glaube, das ist eine große Bewegung. Da muss der Enterprise-Markt aufpassen, weil die drängen auch in den Enterprise-Markt. Das heißt, es muss sich da Adobe und alle anderen Sidecar, wie sie heißen, glaube ich. Da würde ich schon Angst haben, wenn ich dort in den Management-Funktionen wäre. Die KI wird auch bei Webflow Einzug halten, indem du einfach jetzt nicht mehr ganze, Module selber designst, sondern vielleicht mit Prompting oder mit einer eigenen Befehlsline im Prinzip schon vorwählen kannst oder mit der KI sucht er die Module automatisch raus. Also ich glaube, das wird der Assistent werden. Das passiert momentan auch bei Microsoft. Du wirst in Zukunft Excel wahrscheinlich auch eher über Prompting machen und nicht mehr über die klassische Befehlsliste oben. Ja.
Das heißt, AI ersetzt nicht den Designer, sondern AI ist einfach der Assistent, damit der Designer flotter, noch besser arbeiten kann. Ja, und ich glaube überhaupt im UX, glaube ich, wird es auch sicher viele Prediktivmodelle geben und so weiter, die einfach Dinge voraussagen können, wie Webseiten funktionieren sollten. Mike, das war unwahrscheinlich interessant. Ich habe es auch wirklich, wie ich eingangs gesagt habe, sehr interessant gefunden, dass eben nicht irgendein kleiner EPU, und du hast auch schon mehrmals gesagt, wir schätzen die EPUs, weil sie großartige Leistung machen, aber dass ihr doch als eine der führenden Agenturen dieses neue CMS hier verwendet. Und wie wir gehört haben, sicher interessanter Ansatz für viele, vor allem für viele, die mit WordPress-Plugins und also die ganzen Dinge, die halt und auch mit diesem Prozess, den wir ja auch besprochen haben, nicht dieser lange Developer-Prozess, wo halt dann wirklich damit verbunden ist auch das Bugfixing und das heißt nicht, dass Developer keine gute Arbeit leisten, sondern es gibt halt jetzt Möglichkeiten, das Ganze besser zu machen. Zum Schluss, habe ich irgendwas vergessen?
Na, kurzer Nachtrag nur. Der Developer, glaube ich, in seinem Wesen möchte große Applikationen programmieren und nicht Webseiten. Ich glaube, das ist für ihn immer so ein bisschen, nicht sein Lieblingsjob. Daher, glaube ich, finde ich auch gut, diese Trennung dann.
Ja. Also der Developer freut sich auch darüber, dass er mehr kein Website-Code schreiben muss. Ausgezeichnet. Mike, zum Schluss, gibt es da irgendetwas, was ich vergessen habe, wo du sagst, das ist allerwichtig zu erwähnen?
Nein, es ist, glaube ich, vieles gesagt worden. Sonst schaut bei uns nach auf dem Blog oder ich verfolge eure oder LinkedIn, ich glaube, das ist immer eine gute Quelle. Und
das heißt, Mike, du bist auch gut, also Mike Gattereder von Digitalwerk auf LinkedIn oder eben euer Agentur digitalwerk.com oder EU oder?
Das ist digitalwerk.agency oder
digitalwerk.at. Agency, genau. Okay. Und, .agency, ja. Perfekt. Mike, vielen Dank, dass du Gast warst bei uns. Ja, liebe Leute, das war wieder eine Episode von No Leads, No Fun, dem ziemlich besten B2B Inbound Marketing Podcast. Wir freuen uns über jeden Kommentar, den ihr uns hinterlässt, über jede Bewertung. Und wenn du ein interessantes B2B Marketing Thema oder ein Lead Generierungsthema hast, dann würden wir uns sehr freuen, wenn du dich bei uns meldest. Wir würden dich gerne als Gast einladen, um hier für unsere Community einfach dein Wissen, deine Expertise zur Verfügung zu stellen. Dann bis zum nächsten Mal. No Leads, No Fun.
Das war wieder eine ziemlich beste No Leads, No Fun Episode. No Leads, No Fun gibt es alle 2 Wochen neu. Schreib uns doch dein Feedback per Mail. Den ersten 2 Feedbacks, die wir nach jeder Episode erhalten, schenken wir das Buch von Markus Sheridan, They Ask, You Answer. Schreibe an martin.bredel@takeoffpr.com. Das Buch senden wir per Post. Danke fürs Reinhören und vergiss nicht, unseren Podcast zu bewerten.